Ballhawks.
Hey, I'm just here, so I won't get fined.
Hey und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des offiziellen Podcasts der German Seahawkers.
So y'all can sit here and ask me all the questions y'all want to. I'm going to answer with the same answer, so y'all can shoot if y'all please.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Simon und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, mit dem ich ein Interview machen werde. Der Max hatte das ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir uns überlegt haben, jetzt zum Super Bowl nochmal ein paar Sonderfolgen auch zu produzieren. Die erste davon hört ihr heute. Heute wird es darum gehen, wer eigentlich die New England Patriots mittlerweile sind, was sie für ein Team sind, wer die ausmacht und wie sich das in den letzten Jahren so verändert hat. Die allermeisten von euch haben sicherlich das noch verfolgt, bis Bill Belichick als Head Coach der Patriots gegangen ist oder sagen wir mal das Ende der Brady-Ära dann auch in New England. Und wir wollen jetzt mal darauf schauen, was eben in den letzten Jahren passiert ist. Und dazu kann ich niemand Besseren begrüßen als meinen kleinen Bruder, der sich bereit erklärt hat, das mit mir zusammen hier aufzunehmen. Wir stehen sogar nebeneinander. Das wird gleich bestimmt eine spaßige Aufnahme. Und David ist schon ganz lange Patriots-Fan. Das erklärt er euch jetzt gleich selbst nochmal. Und erstmal freue ich mich total, dass du da bist. Hi, David.
Hi, Simon.
Ja, dann erzähl doch vielleicht mal, was hat dich zum Football gebracht und seit wann bist du Patriots-Fan?
Sehr passend dafür, dass ich neben dir stehe, weil meine Brüder haben mich dahin gebracht. Meine Brüder haben den Super Bowl auch schon, bevor es Live-TV-Übertragungen bei RTL und bei ProSieben gab, geguckt. Und ich habe mich immer gewundert, so was ist denn diese seltsame Nacht im Februar, wo auf einmal meine Brüder nachts wach bleiben und Chicken Wings machen. Und ich als kleiner 14-, 15-Jähriger mir dann gedacht habe, ah, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und als die Spiele dann angefangen wurden, sonntags im Free-TV gezeigt zu werden, habe ich dann mit den beiden auf der Couch gesessen und habe mir die Spiele angeguckt. Ich fand es interessant und ja, so habe ich angefangen, Football zu gucken.
Und Patriots-Fan bist du auch seitdem?
Ja, ganz genau. War dann natürlich auch die Frage von Teamauswahl. Wir haben ja noch einen dritten Abweichler bei uns und ja, Hauptsache nicht so sein wie die Brüder in dem Alter. Und dann waren es die Patriots, die mich da gecatcht haben. Gronk, Brady, Edelman, Amendola, die haben mich geholt und ja, seitdem bin ich da.
Ja, dann noch zwei weitere Fragen zu dem Fan-Thema. Was würdest du sagen, wie intensiv verfolgst du das Team und was qualifiziert dich als Experte für diese Folge heute?
Ich verfolge das Team schon sehr aktiv. Ich gucke eigentlich jedes Spiel mindestens auf dem zweiten Screen. Weil ich halt hauptsächlich die Red Zone gucke. Je nachdem, wie die Uni liegt, gucke ich dann auch die Nachtspiele. Aber da gucke ich halt eigentlich fast jedes Nachtspiel, wenn die Uni gut liegt. Was mich qualifiziert, ich habe schon Vorträge für den Super Bowl an der Volkshochschule ein paar Mal gehalten. Ich höre eine echt nicht gesunde Anzahl an Podcasts zum Thema Football, Pro Football Talk, Mike Florio, Chris Sims Unbuttoned. So Sachen höre ich und natürlich deutschsprachige mit Adrian Franke unter anderem. Und ich verfolge den Sport jetzt einfach seit 10 Jahren sehr aufmerksam. Im Herbst ist mein Sonntagabend fest eingeplant dafür.
Das hört sich gut an. Ich glaube, dann bist du wirklich genau der richtige Kandidat für diese Sonderfolge hier. Und wir freuen uns, dich hier zu haben und dann gleich von dir zu hören, was denn bei den Patriots gerade so abgeht. Bevor wir das tun, gucken wir einmal noch kurz und kompakt in die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom unseres Seahawks News.
Da gibt es ein paar Verletzungsupdates im Vergleich zur letzten Folge. Kamen dann noch zwei Nachrichten dazu von Sam Darnold und Charles Cross. Die hat Mike McDonald in einem Interview als sore überschrieben. Das bedeutet im Endeffekt, dass die Muskeln etwas übersauert sind, also Muskelkater im erweiterten Sinne. Nichts Dramatisches und diese Woche haben die Spieler auch relativ viel frei. Den ersten offiziellen Injury Report gab es auch gestern. Wir nehmen heute am Donnerstag Nachmittag auf. Allerdings ist der noch ohne tatsächliches Training. Bei den Seahawks sieht es so aus, dass Ernest Jones und Amari Kites, der dritte Left Tackle, nicht trainiert hätten, wenn denn Training gewesen wäre. Charles Cross, Robbie Woodst, Jake Bobo, Sam Darnold, Josh Jones, der zweite Backup Left Tackle, Brady Russell, unser Special Teamer, Julian Love, Drake Thomas, der Linebacker, der sich im Spiel verletzt hat, und Eric Sorbert, unser Tight End, limitiert trainiert hätten. Das ist schon eine relativ große Anzahl. Das sagt aber alles noch nicht besonders viel aus. Ich glaube, wir müssen uns erst Sorgen machen, wenn Anfang kommender Woche jemand noch auf dem Injury Report steht und da nicht trainiert hat. Dazu dann aber mehr in den Folgen, die noch kommen. Bei den New England Patriots gab es so ein bisschen Gerüchte, sag ich mal, darum, dass Drake May sich irgendwie an der Schulter ein bisschen verletzt hat. Das spiegelt auch der Injury Report wider, der allerdings auch, wie gesagt, ohne Training entstanden ist. Bei den Patriots hätten Harold Landry und Robert Spillane nicht trainiert. Mac Hollins und eben Drake May wären limitiert gewesen. Aber wie gesagt, die Aussagekraft ist da wirklich gering. Harold Landry ist vielleicht der Kandidat, bei dem es am ehesten noch verletzungsbedingt ist. Tatsächlich der letztes Mal im Championship-Game auch nicht gespielt. Da war das aber schon eine Day-to-Day-Decision und deswegen gehen eigentlich alle davon aus, dass er den Super Bowl spielen kann. Zweites Thema ist der Schedule jetzt vor dem Super Bowl. Die Spieler haben eben Montag bis Mittwoch frei. Ab Donnerstag wird wieder trainiert, also heute, wo wir aufnehmen. Bei uns kam dann irgendwann auch die Nachricht raus, dass Mike McDonald sich bei seinem Mentor John Harbaugh erkundigt hat, wie man sich auf so einen Super Bowl überhaupt vorbereitet. Wollte sich da noch ein paar Tipps holen, das fand ich ganz spannend. Am Sonntag wird das Team nach San Francisco abreisen und trainiert wird in der Super Bowl-Woche an der San Jose State University, die nur ein paar Straßen vom Stadion in Santa Clara entfernt ist. Die Patriots trainieren an der anderen Ecke rund um Santa Clara, nämlich in Stanford am College. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt und an die Verschwörungstheorien rund das Umspannwerk denkt. Dann gab es heute noch Trikot-News. Die Patriots sind das offizielle Heimteam des Super Bowls. Das wird immer abwechselnd zwischen AFC und NFC vergeben. Und die Patriots werden in Weiß auflaufen und die Seahawks in Blau. Das hatten eigentlich alle andersrum vermutet, eben weil die Patriots klassischerweise das Heimblau normalerweise tragen. Das ist aber so, deswegen ist es für die ein gutes Zeichen. Die stehen nämlich 6-1 in Super Bowls, wenn sie in Weiß spielen. Es gibt aber auch jede Menge andere absurde Statistiken zu Trikotfarben und Ähnlichem. Die möchte ich nicht alle noch weiter zitieren. So, und dann würde ich sagen, schließen wir den Newsblock ab und gucken mal auf das Thema der Woche, die Preview auf den Super Bowl Teil 1. Wer sind eigentlich die 2025er Patriots?
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, die meisten unserer Hörer haben die Patriots eben zumindest bis zu dem Zeitpunkt auf dem Schirm, an dem Brady und dann noch Belichick gegangen sind. Deswegen gebe ich jetzt erstmal einfach an dich, David, und erzähl doch einfach mal, was seitdem passiert ist. Vielleicht fängst du 2023 ungefähr an. Ich glaube, das war die erste Saison, in der es so richtig übel wurde. Ich kann mich erinnern, dass wir beide zusammen im Stadion waren 2023, ein wirklich übles Spiel gesehen haben, verschiedene Benchings gefordert wurden und wie hieß der Quarterback nochmal?
Bailey Zappi,
genau, ganz genau, gefordert wurde vom Publikum. Das war so ganz
auch
übel.
Von mir.
Von dir auch, genau. Genau, erzähl einfach mal ab 2023, wie sich das jetzt in den letzten Jahren so entwickelt hat.
Ja, also ganz kurz nochmal davor gegriffen. Brady geht 2019, 2020, also ist dann März 2020. Und danach eine gute Saison, eine durchschnittliche Saison und dann 23 Katastrophe, 4-13. Belichick wird gefeuert, das Experiment Mac Jones wird beendet, er wird nach Jacksonville getradet. Und man sieht über diese Jahre, dass diese Kaderqualität, die da lange von Brady und Belichick einfach zusammengehalten wurde, einfach nicht mehr gut ist. Es ist die schlechteste Saison in 30 Jahren gewesen und wirklich für Belichick so untypisch eine Un-Patriot-Saison. Einfach viele Penalties, Late-Game-Blunders, sie hatten ein wirklich absurdes Spielende gegen die Raiders, wo wir den Ball haben, das Spiel ist tight und wir driven für ein Field Goal und auf einmal fangen wir an, Laterals zu werfen und Chris Jones trägt ihn zum Touchdown zurück in den letzten 10 Sekunden. Also es war absurd, was da dann alles schief ging. Und natürlich Kaderqualität, wir hatten, und das wird vielleicht später auch nochmal ein Punkt sein, in dem Draft drei Spieler, die heute noch im Team sind und die eine Rolle spielen. Das sind Christian Gonzalez, Kayshon Booty und Pop Douglas. Und das war's. Und es ist einfach ein schlechtes Jahr gewesen. Belichick geht. Es gibt den Deal, dass Jerod Mayo, ehemaliger Linebacker der Patriots, Super Bowl mit uns gewonnen und war danach Inside Linebacker Coach gewesen, dass der dann die Stelle übernehmen soll. Und das tut er auch. Und im Draft, man hat den dritten Pick. Einen der Spieler, der uns heute noch ein paar Mal begegnen wird, wird da gedraftet, nämlich Drake May. Genau. Aber die Saison endet eigentlich wieder in einer Katastrophe. Es ist wieder 4-13. Der wichtigste Punkt ist allerdings, Drake May zeigt Potenzial. Der ist am Anfang gegen den uns beiden bekannten oder uns allen bekannten Freund Jacoby Brissett, saß er vorher auf der Bank. Aber Drake kommt für die letzten 10 Spiele rein und gewinnt nur ein Spiel davon, aber er zeigt Potenzial. Es gibt Big Playability, er kann scramblen und man denkt sich, ja, da ist genug da, um in der nächsten Saison vielleicht hofft man auf ein bisschen ein Upgrade von dem, was man bisher gesehen hatte. Aber das wahrscheinlich Interessanteste ist, dass Jerod Mayo, der First-Year-Head-Coach, einfach intern Probleme macht. Der kennt zwar das Gebäude, aber er passt irgendwie nicht rein. Er ist unsouverän mit der Presse und die Konsequenz und wahrscheinlich ist das dann auch ein bisschen eine Sache, die wir dieses Jahr im Coaching-Cycle auch gesehen haben. Es ist eine Nummer-1-Option, die absolut passt, verfügbar. Und für die wird dann ein Coach, der sich jetzt nicht qualifiziert hat, um länger zu bleiben, wird gefeuert. Jerod Mayo geht one and done. Und Mike Vrabel kommt rein. Und es kommt ein kompletter Turnaround. Also es gibt einen kompletten neuen Coaching-Staff. Josh McDaniels, auch eine Persönlichkeit, über die wir jetzt heute noch einige Mal reden werden, kommt als OC wieder zurück zum dritten Stint, glaube ich, mittlerweile mit den Patriots. Oder dritter. Es gibt eine sehr große Free-Agent-Class. Es gibt einen guten Draft. Kennt man als Patriots-Fan eigentlich nicht. Man verliert die ersten, von den ersten 3 Spielen verliert man 2 gegen die Steelers und aus irgendeinem Grund gegen die Raiders. Aber danach, 10-Game-Win-Streak, man ist die ganze Zeit mit den Broncos im Rennen um den Nummer 1-Seed in der AFC, verliert noch einmal spät in der Saison gegen die Bills. Die Bills versuchen dann noch ein Comeback, um die Division zu holen, aber auch die Serie brechen wir. Das ist jetzt nach 5 Saisons, wo die Bills jetzt die Division gewonnen hatten, dass wir das erste Mal wieder gewonnen hatten. Und ja, dann ging es in die Playoffs.
Du hast jetzt gerade eben schon vom Turnaround gesprochen. Ob das jetzt wirklich der Turnaround ist, wird man natürlich erst in den nächsten Jahren sehen oder ob da nicht vielleicht auch einfach dieses Jahr ein bisschen Glück dabei war. Aber beschreib doch mal aus deiner Sicht, was genau jetzt anders ist als vor 2 oder 3 Jahren.
Es ist zum einen Kultur und da zähle ich dann auch einfach viele der Coaching-Sachen hinzu und die Coaching-Changes. Die Patriots waren immer ein Team, das den Patriot Way gebetet hat und das ist im Grunde gesehen die Vorstellung von, wir haben extrem intelligente Coaches, extrem intelligente Spieler, vielleicht nicht die Spieler, die das höchste Talent in Anführungsstrichen haben, aber wir können einen Gameplan so formulieren, dass wir diese Talente besser einsetzen können als jeder andere Coaching-Staff und mit extrem kleinen Details kriegen wir das hin und deswegen kriegt man auch diese bisschen grummelige Art von Belichick, der dann einfach sehr genau auf seine Details achtet und der sehr genau darauf achtet, dass seine Teams auch wirklich genau bis ins kleinste Detail machen, was er will, weil er weiß, dass er das Team überragend coachen kann. Und jetzt kommt Mike Vrabel. Vrabel war Spieler bei den Patriots in den ersten Super Bowl-Jahren, war 10 Jahre damals da. Und er ist danach Coach von Ohio State gewesen, Houston und dann Coach bei den Titans. Und der ist einfach Patriot Way mit modernem Touch. Das ist einfach ein Typ, der ist sehr viel nahbarer als Belichick, aber trotzdem genauso detailversessen. Das passt einfach super gut bei uns rein, weil es ist die Fortsetzung von dem, was vorher da war, was gut funktioniert hat, aber gleichzeitig mit dem modernen Touch, wo man sich so ein bisschen bei Belichick auch gedacht hat, also immer mal wieder so, hey, wie wär's denn mal, wenn da mal ein bisschen was Neueres reinkommt? Da war der sehr altbacken, aber Vrabel kriegt das einfach gut hin, da einfach überragend zu coachen. Deswegen Es ist ein bisschen, es ist, Vrabel gehört auch nicht zu Belichick's Coaching Tree, aber es ist so ein kleiner Zweig davon, deswegen passt da ist einfach auch einiges wie früher. Ja, der wahrscheinlich Punkt, den die meisten Leute wahrscheinlich sagen würden, ist Quarterback Play. Drake May ist diese Saison in den Augen der meisten wahrscheinlich der zweitbeste Quarterback der Liga. In meinen sieht das ein bisschen anders aus. Und ja, das ist natürlich ein gigantischer Unterschied, wenn du in den letzten 3-4 Jahren konstant Quarterback-Play vielleicht bis zum 24. Platz hast und du jetzt Top 2 Quarterback-Play hast, ist ein gigantischer Unterschied. Also der Mann trifft gute Entscheidungen, er läuft nicht so mega viel, glaube ich 400 Rushing Yards, aber Passing-wise, der wirft tief, der wirft kurz, der wirft präzise, der wirft über die Mitte, der wirft nach außen, der kann alles da. Dann ist Kaderqualität, da kommen wir gleich auch bestimmt nochmal drauf zu sprechen. Dieses Team hat die höchsten Free-Agent-Ausgaben dieser Offseason gehabt. Und wie ich gerade eben auch schon mal kurz gesagt hatte, zum ersten Mal in meinem Leben gefühlt haben die Patriots einen guten Draft hingelegt. Und natürlich ein anderer Punkt, auf den wir auch noch gleich zu sprechen kommen werden, ist die Schedule, die ist historisch schwach. Strength of Schedule 0,391. Ich glaube, das ist die schwächste Strength of Schedule dieses Jahrtausends.
Ach krass, ja.
Ich meine dieses, ich habe zwei verschiedene Sachen gesehen. Ich habe einmal 2007, das waren witzigerweise ihr damals. Die andere war die 1999er Rams, die Greatest Show on Turf, witzigerweise. Da redet seit dem Super Bowl übrigens niemand über deren leichte Schedule. Und es gab nur drei Gegner mit Winning Record. Das waren zweimal die Bills und einmal die Steelers.
Okay.
Ist jetzt die Frage, die Panthers hatten zwar keinen Winning Record, aber waren ein Playoff-Team. Die haben wir auch geschlagen, aber ja.
Ja, das sind auf jeden Fall mit Sicherheit mehrere Faktoren. Lass uns vielleicht durch die nochmal so ein bisschen durchhüpfen. Du hast gerade eben den Patriot Way und Vrabel angesprochen. Was macht Vrabel denn als Head Coach aus?
Ich hatte eben schon gesagt, dass der als Spieler schon bei uns einmal, also der hat als Spieler und Coach einfach alles erlebt, was du dir vorstellen kannst. Der hat bei uns alles als Spieler gewonnen und ist danach Coach geworden und hat es mit Tannehill als Quarterback geschafft, einen Nummer 1 Seed in der AFC in derselben Zeit zu holen, wo Mahomes in der Liga war und Josh Allen gerade am Ausbrechen war. Und der hat es in einem anderen Jahr ins AFC Championship Game geschafft gegen Mahomes. Da war es bis zur Halbzeit knapp danach. Okay. Aber das muss man erstmal schaffen mit den, wenn wir jetzt über die Titans heute nachdenken, wie zusammengebrochen die sind. Mike Vrabel hat dieses Team in ein AFC Championship Game gecoacht. Also das ist einfach ein Rekord an dem, was er schafft. Der kann relaten zu Spielern, wie es Belichick niemals konnte. Deswegen, wir haben dieses Road Warriors-Theme bei uns im Team. Die Patriots sind das erste Team in der NFL-Geschichte, das 9-0 auf der Away from Home gegangen ist. Deswegen vielleicht auch ein gutes Zeichen für den Super Bowl. Also das ist einfach sehr gut, was der Coaching-mäßig dann auch in der Defense macht. Hat sehr viel von Belichick, dieses extrem präzise zu gucken, okay, was ist die eine Schwachstelle bei dem gegnerischen Team, die ich ausnutzen kann. Wir haben auch jetzt diese Woche gesehen, einfach überragendes Situational Coaching, also gegen die Broncos, da wo es gegen Sean Payton ging, ein Coach, der auch alles gesehen hat und der auch diesen Ruf von extrem genauer Arbeiter ist. Und es gibt so 3-4 Situationen in diesem Spiel, auf die dieses Spiel runterkommt. Es war ja ein 10-7. Und es kommt auf diese 3-4 Momente an. Und in genau den Momenten sind die Patriots besser vorbereitet, wissen, was kommt, haben für das, was die Broncos erwarten, eine andere Defense gecallt oder sowas. Es ist einfach überragend, die Vorbereitung. Da zählt auch Josh McDaniels rein. Der Mann ist zwar echt kein guter Head Coach, aber als Offensive Coordinator ist der überragend. Der ist für die Patriots Offenses seit 2006 verantwortlich. Da zählt diese 16-0-Saison zu. Da gehören alle MVP-Saisons von Brady dazu. Und der hat es einfach geschafft, auch Quarterbacks zu entwickeln, weil ein paar Namen, die euch auch noch bekannt vorkommen mögen. Jimmy Garoppolo und Jacoby Brissett.
Definitiv.
Wurden von den Patriots gedraftet und von Josh McDaniels entwickelt. Haben bei den Patriots ihre ersten Starts bekommen. Ich erinnere an die 4-Game-Suspension von Brady. 3-1 gegangen, unter anderem gegen dieses Cardinals-Team, das im Jahr davor im NFC-Championship-Game gespielt hatte. Und der kann einfach überragend Offense-Coaching. Und der kann alles an Offense-Coaching. Power-Run-Game, Outside-Run-Game, Zone-Run-Game, Outside-Passing, Big-Plays, alles. Der kann alles coachen. Das ist einfach ein überragender Offensive-Coordinator. Head-Coach lassen wir einfach besser sein. Und beim Sadisi, unser eigentlicher Terrell Williams, ist noch vor der Saison an Krebs erkrankt und da ist Zach Kerr jetzt der Playcaller und er hält da sehr viel Unterstützung von Rabel. Das heißt, im Grunde gesehen hast du da zwei Coaches, die Head-Coach-Level sind, weil ich das Daniels eigentlich immer noch geben würde, auch wenn er es nie bewiesen hat. Und die coachen ihre jeweils einzelne Seite und sind dafür verantwortlich. Und es ist da ein bisschen die Fortsetzung von den Patriots aus den Belichick-Jahren.
Ja, dann vielleicht noch was zum Scheme. Hat sich da auch was verändert in den letzten Jahren? Wie stellt sich das jetzt da, seit McDaniels auch wieder da ist?
Es hat sich nicht unbedingt was verändert im Sinne von, dass wir einfach früher einen Adrian Peterson gehabt hätten und Power Run die ganze Zeit gespielt haben. Wir haben einfach immer dasselbe System ungefähr gehabt. Ihr kennt das vielleicht noch aus dem Super Bowl, den wir 2014 gegen euch gespielt haben. Da läuft ein Gronk rum, der ist das Big Play Target, also der ist das große Target in der Red Zone. Edelman, der macht alles underneath. Amendola genauso. Dann hast du noch so diese nervigen kleinen Running Backs, die alles können. Und wenn du Glück hast, hast du noch einen Brandon LaFell oder so außen, den du für einen Big Play schicken kannst. Und genau dieselben Sachen hast du dieses Jahr hast du auch wieder. Tiefe Pässe zu Booty oder Douglas, kurz zu Hunter Henry oder Stephon Diggs, Power Run mit Stevenson, Explosivität mit Henderson oder Williams. Da sind keine A-Lister dabei, aber die haben ihre bestimmten Skillsets und für die sind die einsetzbar. Und mit denen haben dieser Coaching-Staff einfach eine Möglichkeit, jedes Team auseinanderzuziehen, ein Matchup zu finden und das zu exploiten. Und das schafft dieser Coaching-Staff konstant jede Woche. Und in der Defense sind es vor allem diese die überragenden D-Tackles, die wir haben, Christian Barmore und Milton Williams, und die halt einfach in der Defense alles stoppen können, was den Run angeht. Und hinten hast du einfach Playmaker, Marcus Jones und Christian Gonzalez, Carlton Davis, sind die drei Corner. Das ist eine Cornerback-Group, die willst du in der NFL haben. Und ja, das ist einfach eine sehr solide Defense.
Vielleicht nochmal ganz kurz hier als Anmerkung an alle Hörer, weil ich jetzt nicht hier erwidere, dass natürlich unsere Defense die allerbeste der Welt ist und deswegen eure Offense komplett auseinandernehmen wird. Es geht in der Folge vor allem darum, eben was über die Patriots zu lernen. Wir haben nächste Woche dann noch zwei unserer normalen Previews, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch, wo wir dann natürlich auch die Matchups durchgehen werden und so weiter und das auch vergleichen werden mit unserer Qualität, die wir mitbringen. Deswegen, ich stelle hier eigentlich nur Fragen und lass mir von David erklären, wie die Patriots funktionieren. Dann aber auch nochmal, du hattest von Turnover gesprochen und so weiter. Was war denn aus deiner Sicht der Wendepunkt? War es jetzt der Draft, der besonders gelungen ist? Die Free Agency? Waren es Trades, die ihr gemacht habt? Oder letztendlich dann doch eben der Stuff, wo bei den Coaches jetzt dann eben nochmal umstrukturiert wurde?
Trades waren es nicht. Wir haben eigentlich immer nur Spieler abgegeben. Aber die anderen Aspekte treffen halt zu den Coaches, habe ich jetzt schon eine Menge gesagt. Bis hin zum Draft hatte ich ja auch schon gesagt, zum ersten Mal mehrere Hits hintereinander. Will Campbell ist jetzt in den Playoffs exposed worden, weil er ein bisschen kurze Arme hat als Tackle, aber der wird im Zweifel ein guter Guard sein, aber der war in der Saison gut. Travion Henderson hat manche vielleicht in Fantasy dann irgendwann mal aufgeschnappt. Einfach ein unfassbar explosiver Running Back. Also das ist eine Explosivität, wie schnell der durch diese Holes gibt, die Line ihn blockt. Das habe ich als Patriots-Fan noch von keinem Running Back gesehen. Also ich wüsste nicht von wem. Kyle Williams als Wide Receiver. Wir können notorisch, können die Patriots keine Wide Receiver draften, aber auf einmal haben wir einen anderen Coach und wir draften einen Wide Receiver und der ist jetzt kein krasser Receiver oder sowas, aber der hat irgendwie 4, 5, 6, 7 Big Plays gefangen. Da sind so ein 80-Yarder gegen die Bucks dabei. Einfach super. Es ist ein Profil, was uns gefehlt hat. Bekommst du in der dritten Runde klasse Pick. Jared Wilson hat, ist als Center gedraftet worden, hat bei uns linker Guard gespielt. Jedes Spiel gestartet. Als linker Guard. Craig Woodson. Wir haben unsere beiden Starting Safeties vor der Saison und jetzt während der Saison getradet, weil anscheinend wir mit Craig Woodson da in der fünften Runde einen Steal gehabt haben. Und bei den Free Agents, wir haben extrem viel Geld ausgegeben. Das ist dann so die Folgesache, wenn du davor ein paar Jahre lang einfach scheiße gedraftet hast und wenig Geld ausgegeben hast, dass dann irgendwann der Punkt kommt, die ganzen Kackverträge sind weg und du hast auf einmal schwimmst du in Geld. Das heißt, auch nächste Saison haben wir da den höchsten Cap-Space und da haben wir viel Geld ausgegeben. Harold Landry, Carlton Davis, Robert Spillane, Milton Williams, Kyrus Tonga, Calavon Chasehorn, das sind alles nur in der Defense. Das sind alles dicke Verträge gewesen. In der Offense ist es Morgan Moses, Mac Hollins, Gary Bradbury und der wahrscheinlich bekannteste Name für die meisten ist Stephon Diggs. Und um das Ganze mal zusammenzufassen, weil das sind jetzt einfach viele Namen, die ich genannt habe. Wir hatten vorher einen brauchbaren O-Lineman, aber das sind jetzt 4 neue O-Linemen, alle kompetent. Kann man sich die Rechnung machen, dann hat man auf einmal 5 kompetente O-Linemen, dann sieht dein Quarterback auch auf einmal sehr viel besser aus. Das sind 3 neue D-Linemen. Wir hatten vorher einen kompetenten. Du brauchst 4. Passt. Das ist eine halbe Secondary. Wir hatten vorher auch eine halbe Secondary. Funktioniert dann auch. Und außer Ramondre Stevenson und Hunter Henry hatten wir keinerlei Waffen, wo man irgendwie hoffen konnte, dass die irgendetwas hinbekommen. Und da sind, ich meine, 3, 4 Receiver dabei und ein Running Back. Dann hast du auf einmal die ganzen, was du, finde ich, gut gemacht, das war vor der Saison, du hast erkannt, was deine Probleme waren und was wollte man vor der Saison sehen, war Development von May, dass du sehen kannst nach 2 Jahren, ist er der Guy oder nicht? Und das ist eine Frage, die kannst du jetzt nach der Saison definitiv mit Ja beantworten. Du hast ihm die Möglichkeiten gegeben, da ist aber keiner dabei, der jetzt irgendwie besonders krass ist oder eine Hall of Fame-Level-Karriere spielt oder sowas. Also der Nächste, der drankommt, ist Stephon Diggs und der wird es nicht schaffen. Und anscheinend hat Drake May es trotzdem geschafft.
Ja, schon wirklich erstaunlich. Ich glaube, ihr könntet so ein bisschen da auch einfach das Musterexemplar sein, wie so ein Rebuild laufen kann. Sicherlich natürlich, ich hatte es eben schon mal gesagt, an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch mit Glück dabei. Aber offensichtlich stimmt eben da auch die Grundlage.
Da ist an Grundlage, ist in New England ein Fundament da, was viele Teams nicht haben. Das fängt mit kompetenten Ownern an, das fängt mit so eine relative Ruhe hast, dass du jetzt nicht mitten in der Stadt bist, wo du jetzt gerade hockst, weil auch bei den Seahawks ist jetzt nicht der größte Market. Boston ist da schon ein sehr viel größerer Market, aber hat halt vielleicht nicht jeder Bock, die 40 Meilen bis nach Foxborough zu fahren. Und bei euch ist das Stadion und die Trainingsanlage, die wir da auch schon mal besucht haben, ist bei euch um die Ecke. So, da hast du ein paar Sachen, die einfach für so ein rebuildendes Team halt einfach zusammenkommen und sagst, ja, okay, es kann gut funktionieren. Du hast den Owner, der will auch Geld ausgeben dafür. Der ist Fan von diesem Team. Und da sind manche Teams halt einfach lang nicht so glücklich.
Das stimmt wohl auf jeden Fall. Trotz allem, du hattest das eben auch schon angesprochen, die Patriots hatten den schwächsten Strength of Schedule seit Menschengedenken quasi.
In meinem Leben.
In deinem Leben, korrekt. Die allermeisten Gegner eures Teams haben nach der Saison ihren Headcoach gefeuert.
Das ist ja auch ein absurd witziges Foto.
Ja, ich habe das auch gesehen und mir gedacht, ja, das sagt auch wirklich was über die Saison der Patriots aus. Ja, also das ist natürlich offensichtlich auch ein Faktor. Was antwortest du Leuten, die sagen, die Patriots sind nur im Super Bowl, weil die Gegner so leicht waren?
Also sind nur im Super Bowl.
Sagen wir mit 14 und 3, 13 und 4, Entschuldigung, durch die Saison 14 gekommen. 14-3, okay. 14-3 durch die Saison gekommen und dadurch am zweiten AFC-Seed in die Playoffs gekommen.
Der Punkt lässt sich nicht leugnen. Das ist einfach so, das ist ein Fakt. Aber die Schedule kann man sich auch nicht aussuchen. Ich weiß noch, dass vor der Saison über die potenziellen NFC-West-Sieger dieses Jahres, ich spreche da ja gerade zu ein paar von denen,
korrekt,
dass über die gesagt wurde, dass die ja einen Vorteil diese Saison haben könnten, weil sie die AFC South haben. Das ist dann im Laufe der Saison ein bisschen in die Hose gegangen, weil dann auf einmal da bis Woche 10, 11 liefen da drei kompetente Teams rum.
Ja.
Und also deswegen kann sich die Schedule nicht aussuchen. Man spielt gegen die man spielt. Aber deswegen würde ich dann auch zum Beispiel sagen, für die Patriots, wenn es gegen schlechte Teams ging, dann war es ein Blowout. Und wenn, selbst wenn der Score vielleicht nicht aussieht wie ein Blowout, war es eigentlich nie knapp. Da sind wirklich Teams, also klar, das sind wirklich nicht gute Teams, aber über die ist man drüber gefahren und hat es die auch spüren lassen. Also auch physisch, auf dem Coaching-Level hat man die wirklich auseinandergenommen. Was ich wohl sagen würde für die Leute, es ist dann auch gerne, wenn ich mit Leuten über Matthew Stafford und seinen MVP-Case rede. Wir hatten da auch ein paar gute Defenses dabei. Da waren die Bills zweimal dabei, da waren die Browns dabei, die ja auch eine gute Defense hatten. Und am Ende der Saison, wo auch die Ravens kompetent gespielt haben, haben wir gegen die gespielt. Also ist jetzt nicht so, als ob da einfach nur eine Reihe an Gurken rumgelaufen ist. Natürlich die Quarterbacks, die wir gespielt haben, waren eine Reihe an Gurken. Aber ja, es ist ein Riesenteil des Erfolges, klar. Aber ja, das ist der Grund, warum der Rekord so gut ist. Ich denke, selbst mit einer stärkeren Schedule hätten wir es trotzdem auf jeden Fall die Playoffs geschafft und der Erfolg da spricht für sich.
Wenn du unseren Podcast unterstützen willst, dann bewerte ihn in deinem Podcast-Player oder kommentiere unsere Folge. Du kannst uns auch direkt anschreiben per Mail an podcast@germanseahawkers.com.
Ja, dann lass uns doch mal auf die Playoffs gucken. Wir haben ja bei uns im Verein oder mit den Fans der Seahawks sicherlich vor allem die NFC-Playoffs verfolgt, weil wir natürlich unsere Gegner scouten mussten und haben uns nicht so sehr auf die AFC fokussiert. Deswegen erzähl doch mal, was waren die Key-Moments, die ihr erlebt habt auf eurem Weg durch die Playoffs und wie habt ihr euch gegen die Teams geschlagen, die ihr besiegt habt?
Ja, Punkte, die ich euch nicht sagen muss. Defense wins Championships, 26 Punkte in drei Spielen zugelassen. Das sind 8,7 pro Spiel.
Das ist nicht viel.
Das ist überragend. Unsere Offense war wirklich nicht konstant überzeugend, aber hat auch gegen drei der Top 5 Defenses diese Saison gespielt. Nämlich die Chargers waren, meine ich, die 5. Die Texans waren, meine ich, die 1. Und die Broncos, glaube ich, die 4. Und ich glaube, um die Liste komplett zu machen, ich glaube, ihr seid die 2 und wir sind die 3.
Das kann sehr gut sein. Das kommt auch ein bisschen drauf an, auf die Metrik, die man guckt. Ich glaube, du hast jetzt die Total Yards Defense dir angeguckt. Wenn es nach Advanced Metrics geht, dann waren die Seahawks eigentlich immer, also bei DVOA und so weiter, auf der 1. Aber auf jeden Fall hast du vollkommen recht, sind auf jeden Fall 5 gute Defenses gewesen.
Genau.
Und 3, Entschuldigung.
3, gegen die wir gespielt haben. Die 4. Ja. Kommt jetzt. Und ja. Turnover Battle. Da sind wir insgesamt 8-5 gegangen. Das ist jetzt ein leichtes positives Verhältnis, aber das ist nun mal im Playoff so, wo es auf die kleinen Fehler ankommt. Wenig Penalties und halt gefühlt jetzt bis auf in dem Spiel gegen die Chargers das Turnover-Battle gewonnen. Also es ist ein riesen Baustein und Drake May war jetzt echt nicht gut in den Playoffs bisher. Aber was der gemacht hat, war uns pro Spiel 1-2 wirklich Big Plays in wirklich entscheidenden Momenten gegeben. Und das ist der einzige Touchdown, der gegen die Chargers in dem gesamten Spiel gescored wurde. War ein schöner Pass zur Außenlinie. Da ist der Touchdown gegen die Texans dabei, wo die mal wieder Derek Stingley schlagen, tief. Wo man sich auch fragt, okay, das ist ein sehr guter Cornerback. Gegen den muss man das auch mal hinbekommen. Und jetzt gegen die Broncos war es der Scramble-Touchdown, weil in dem Spiel sind 17 Punkte insgesamt gefallen.
Ja.
Wenn du da mit einem individuellen Play so einen Touchdown bekommst, macht das einen riesen Unterschied. Da war noch ein und auf dem Field Goal Drive, den wir dann in der zweiten Halbzeit hatten, der letztendlich der Game-Winning Drive war, waren Scramble dabei und wirklich der einzige lange Pass, abgesehen von den Broncos im ersten Quarter. Das war dann so in diesen beginnenden Schneesturm rein.
Ja.
Und das ist, ja, und natürlich den Clinching Run ganz am Ende. Die da den Bootleg, den Ball behalten, an der Außenlinie den First Down bekommen und Spiel vorbei. Also das, das hat er wirklich sehr gut gemacht. Und so ein bisschen, das wird jetzt kein Thema in San Francisco wahrscheinlich sein. Ich habe jetzt nicht den Wetterbericht für die nächsten
Zeit. Ja, der Westküste ist super sonnig und zwar nicht mega warm, aber angenehm.
Vielleicht gibt es mal Regen oder sowas. Ja, aber klar. Bei uns in der AFC, wenn man in New England und in Denver spielt, dann kann mal manchmal der Weihnachtsmann vorbeischauen noch im Januar. Und ja, in der zweiten Hälfte gegen die Texans und Broncos gab es halt einen Schneesturm.
Ja.
Und das waren natürlich, waren verschiedene Level an Schneesturm. Also gegen die Texans, da war es halt noch so, man konnte den Ball noch bewegen. Es war jetzt nicht so, als ob sich da innerhalb von einer Stunde so eine 10 cm Schneeschicht gesammelt hat. Das, was sich da, das, was da in Denver in der zweiten Halbzeit passiert ist, war absurd, weil innerhalb von, ich glaube, wir hatten bei CBS konnte, da gab es diese Vergleichsfotos mit einem 20-Minuten Unterschied und es ging von, das Feld ist grün zu, es liegen 5 cm Schnee in 20, ja. 25 Minuten.
Ja.
Und mit dem Moment war klar, hier bewegt niemand mehr den Ball.
Ja.
Die einzigen Punkte, die hier gescored werden, ist, wenn hier irgendeine Offensive einen Fehler macht.
Ja.
Und wir haben 10-7 geführt.
Ja.
Das hat gereicht. Es lag so viel Schnee, die Broncos haben beim Field Goal, haben die es nicht hinbekommen, sich 8 Yards tief aufzustellen, sondern standen bei 6,5.
Ja.
Und die konnten nicht mehr auf den Boden gucken und erkennen, wo sie stehen.
Ja.
Versuch mal in den Bedingungen den Ball zu bewegen. Das geht einfach nicht.
Ja, das stimmt voll. Ja, dann ist natürlich noch so die Frage, was war euer überzeugendster Sieg? Was war der glücklichste von den dreien jetzt?
Keiner war überzeugend, aber keiner war glücklich. Das, okay, finde ich, beschreibt die Spiele ganz gut. Wenn es ein Glücksding gab, dann gegen die Broncos, weil du hast einen Turnover von Jarrett Stidham bekommen, als die Broncos nah an ihrer eigenen Endzone standen. Zu dem Zeitpunkt hatten, glaube ich, die Patriots 12 Yards und 12 Plays.
Ja.
Das ist, das war wirklich, die Folge war, es gab den Turnover, es gab den Scramble von May, 12 Yards, Touchdown. Das Spiel ist wieder unentschieden, du bist wieder voll drin. Also war es, aber die Patriots Offense hat nichts hinbekommen. In dem Spiel kommt die Patriots Offense auf, ich glaube, 180 Yards. Das ist wenig. Und natürlich die Coaching-Sachen, weil Sean Payton dazu entscheidet, da in der zweiten Halbzeit nicht das Field Goal zu schießen, wenn du weißt, wenn du eigentlich wissen müsstest, dass in der zweiten Halbzeit ein Schneesturm kommt und du vielleicht nicht mehr kicken kannst und du mit deinem Backup-Quarterback spielst.
Nimm jeden Punkt, den du kriegen kannst.
Nimm jeden Punkt, den du kriegen kannst, und die Leute, mit denen ich zusammengeguckt habe, die können es gerne bezeugen, aber ich habe da gestern gesagt, das war ein Fehler.
Ja.
Das war ein Fehler. In dem Fall Glück. Wenn ich sagen müsste, überzeugend, dann gegen die Texans, weil man 21 Punkte gegen die wahrscheinlich beste Defensive dieser Liga gemacht hat. Ja, aber ich würde zu keinem von den Spielen sagen, dass das besonders glücklich war oder besonders überzeugend.
Dann noch vielleicht die Frage, was neutrale Analysten sehen, was Pats-Fans aber gern übersehen, was so die letzten Spiele angeht.
Drake war nicht gut. Also dafür, dass der Mann auf einem MVP-Level die Saison über gespielt hat und vollkommen zu Recht Second-Team-All-Pro geworden ist und in meinen Augen MVP gewinnen sollte, ist der einfach nicht gut. Also der hat Fumble-Probleme gehabt, sowohl gegen die Chargers als auch gegen die Texans. Glücklicherweise gegen die Broncos nicht, weil das wäre ein Killer gewesen. Aber er war nicht gut. Und das ist jetzt aus der einen Sicht ist das Ding, das festzuhalten, vielleicht aus Seahawks-Sicht und gerade aus Patriots-Fansicht, ist das natürlich das Ding, dass der Spieler, der uns ins Upside gibt. Das ist der Spieler mit dem größten Potenzial, das ist der Spieler, der den größten Unterschied macht, das ist der Spieler auf der wichtigsten Position, die es in diesem Sport gibt. Und der war bisher nicht gut. und wir sind da, wo wir jetzt sind. Und es wird keine Wetterprobleme geben. Und der hat jetzt mal 3 Playoff-Spiele gespielt. Und vielleicht, natürlich, der Super Bowl ist eine gigantische Stage, aber es gibt uns natürlich ein Potenzial, was ihr vielleicht jetzt nicht unbedingt habt, weil ich würde sagen, in den Playoffs seid ihr schon gepickt gegen die Niners, weil sehr viel dominanter geht's nicht.
Das ist wohl so.
Und bei uns muss man halt ehrlich gesagt sagen, unsere Offense hat vielleicht bei der Hälfte ihrer Kapazität funktioniert, weil der Quarterback einfach nicht gut war bisher.
Ja, andersrum kann man natürlich auch sagen, vielleicht kommt da einfach das Nervenflattern mit der ersten Saison, die er überhaupt Playoffs spielt und allgemein natürlich einfach ein junger Quarterback ist, dass diese größte Bühne, die die Welt halt bietet, vielleicht einfach auch noch den Tacken zu groß ist.
Klar, das werden wir sehen. Für die Patriots, also für Patriots-Fans wird es insofern beruhigend und unberuhigend sein, weil man sich natürlich denkt, was ist, wenn er so weiterspielt wie bisher, aber gleichzeitig sich natürlich auch die Frage stellt, hey, was ist, wenn der so spielt wie in der zweiten Hälfte der Saison? Ne, weil da war halt dann, als Stafford so seine Durchhänger mal drin hatte, hat man ja vollkommen zu Recht auf Drake May geguckt und hat gesagt, das ist der zweitbeste Quarterback diese Saison in dieser Liga. Und da gab es keine Josh Allen-Diskussion oder sowas. Nein, wir haben auf den Typen gezeigt.
Ja, es ist, man merkt schon, dass viel am Quarterback hängt bei euch. Deswegen,
das kennen wir ja. Das war unter Brady ja auch nicht anders.
Das ist wohl so. Aber wenn du jetzt vielleicht nochmal auf das Team guckst, du hast jetzt viel schon über die Stärken gesprochen, du hast eben Drake eben natürlich schon mehrfach erwähnt, aber auch die D-Line, die Defensive Tackles und die Secondary besonders herausgehoben. Was sind denn Schwachstellen im Roster?
Schwachstellen sind die O-Line. Das ist halt einfach, das ist trotz all dem Geld, was da reingeschickt wurde und an den Draft-Ressourcen, ich hatte eben schon mal kurz über Will Campbell geredet, ein Tackle mit kurzen Armen, der wurde halt jetzt in den Playoffs total exposed damit. So, das ist halt, sieht halt echt kacke aus. Und halt einfach, Drake hat extrem viele Hits bekommen. Es ist jetzt nicht Justin Herbert-Level, aber er hat auch in der Saison über recht viel kassiert. Das liegt natürlich auch ein bisschen an seiner Art zu spielen, weil der eben halt auch gerne tief wirft. Und dann hältst du den Ball länger und dann wirst du halt auch Hits abbekommen. Und das ist keine Offensive Line mit irgendwie Pro Bowl-Level-Talent. Das ist eine sehr brauchbare O-Line. Die ist gut im Run-Game, aber Passing Game, da kann es halt dann auch schon mal dagegen gehen. Und wirklich eine Sache ist, wenig Blue-Chip-Talent. Da sind wenig Spieler dabei in diesem Team, wo du sagst, sie sind hochgedraftet worden. Das sind Spieler, die Analysten immer schon hoch gehabt haben. Selbst die jetzt wirklich gut performen. Stephon Diggs oder Milton Williams waren Late-Round-Picks und die waren Free Agents. Und die sind Free Agents for a reason.
Ja.
Das sind einfach wirklich ein Blue-Chip-Talent, was in diesem Team rumläuft, sind das Drake May und Christian Gonzalez und das war's.
Sind doch die einzigen beiden, die ihr relativ hoch gedraftet habt.
Die einzigen beiden First-Round-Picks, die überhaupt jetzt, ja, Will Campbell jetzt noch logischerweise, aber das sind die einzigen beiden, die überhaupt noch da sind.
Ah, krass, ja.
Also da ist halt einfach, so traurig das klingt, da waren wir nicht lang genug scheiße für.
Ja,
klar. So Spieler zu sammeln und oder so Spieler anders zu bekommen. Ich bin in der Vorbereitung mal ganz kurz einfach nur über die Namen durchgegangen und jetzt nicht, dass ich mich groß damit beschäftigt habe, aber ich bin auf 6-7 gekommen. Ja. Wo ich sagen würde, die sind hoch gedraftet, die waren bei Analysten immer hoch gerankt. Und
aber dafür musste Russell Wilson zu den Broncos
und Brady nicht früh genug abgegeben.
Ja, wahrscheinlich. Da hättet ihr noch mehr Picks holen können. Okay, dann nochmal so auf May auch geguckt. Was meinst du, wie viel des Erfolgs hängt tatsächlich an ihm? Wie viel am System? Hält er dem Druck jetzt stand im Super Bowl?
Das finde ich unmöglich zu prognostizieren. Das ist eine Sache, die werden wir dann da sehen. Eine Sache, die ich dazu auf jeden Fall sagen möchte, ist, und da hatte ich ein bisschen auch schon, als wir über die Coaches geredet hatten, bin ich darauf schon eingegangen. Diese Coaches, denen ist egal, wie sie gewinnen. Es kann so hässlich aussehen, wie es soll. Ich erinnere da mal an einen 13-3 Super Bowl, den die Patriots gegen die Rams gewonnen haben, mit hier Goff, Gurley und...
Der war wirklich furchtbar.
Ich war froh, dass ich währenddessen am Arbeiten war. Aber diese Coaches, die werden einen Gameplan haben, der gewinnen kann.
Ja.
Das wird kein Gameplan sein. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass es nicht einer ist, der dafür sorgt, dass du auf jeden Fall gewinnst, sondern du kannst mit diesem Gameplan gewinnen. Und wenn diese Spieler in diesem Gameplan performen, haben die Patriots eine gute Chance zu gewinnen. Und ich glaube, dass das der entscheidendste Punkt ist. Natürlich ist es bei May, das ist das größte Spiel seines Lebens. Und es kann sehr gut sein, dass es das einzige Mal ist, dass er da ist. Das gilt für euch ja genauso.
Das ist voll drauf,
ja. Weißt du ja natürlich einfach nicht. Deswegen kann ja auch einfach sein, werdet ihr vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das bei euch ein Tabuthema ist, mit Daniels Playoff-Problemen.
Ja, die hat ja jetzt gedauert gegen die Rams. Also ich glaube, seit dem Rams-Spiel hat keiner mehr die Sorge, dass er da auf der Bühne nicht bestehen kann.
Okay. Na, aber ansonsten könnte man genauso gut ja auch das Argument über Daniel zum Beispiel.
Ja, klar.
Genauso wie du es über May anbringen kannst. Das heißt, ja, natürlich, der wird davon abhängen, von der Situation abhängen, hängt vom Gameplan ab, aber vielleicht auch für Seahawks-Fans ein bisschen so, was erwartet man für ein Spiel? Wird das ein Blowout? Wird das ein Low-Scoring-Game? Keine Ahnung, klar. Aber die Patriots-Coaches werden sich einen Gameplan überlegen von, wie können wir dieses Spiel am besten gewinnen?
Mhm.
Und wenn die entscheiden, das wird ein Low-Scoring-Game, dann werden die gucken, dass es ein Low-Scoring-Game bleibt. Und wenn die entscheiden, dass es ein High-Scoring-Game wird, wie Belichick anscheinend gegen die Eagles damals entschieden hat, dann wird's High-Scoring. Also, ja.
Wenn du jetzt darauf guckst, was für eine Art Gegner, gegen wen fühlt ihr euch unwohl und welche Defenses bereiten euch die größten Sorgen?
Also bei Patriots ist es immer so, weil wir in den letzten 25 Jahren hatten wir die längste Zeit einen unmobilen Pocket Quarterback. Jetzt haben wir einen mobilen Pocket Quarterback. Der steht aber trotzdem gerne in dieser Pocket drin. Der macht hier keine Josh Allen-Geschichten oder sowas. Also auch da erwartet nicht den Superhero-Modus von Allen oder von Mahomes, sondern den zurückgestuften Modus von denen aus der Pocket raus. Was funktioniert gegen die Pressure mit 4? Heißt kein Blitzen. Pocket Pushen mit den Defensive Tackles, dass die Quarterbacks nicht, sobald der äußere Rush um sie rum ist, einfach nach vorne steppen können, durch die Lücke durch und vor sich denen alles öffnet. Und natürlich dann Outside Pressure. Dass du die Tackles in den Quarterback reinpushst, dass du die Pocket wirklich sehr klein machst. Und dass du einfach verhinderst, dass der Quarterback sich von diesem Spot wegbewegt und dass dann so langsam die Wände von außen auf ihn zukommen. Das ist einfach an Defense, was dann gut funktioniert. Wenn du das schnell hinbekommst, dann brauchst du auch eigentlich nicht die überragenden Corner oder Cover-People, sondern das funktioniert da schon, dann kriegst du das schon lang genug hin, wenn halt der Pass-Rush schnell genug da ist. Das ist das Rezept, was die Giants 2007 und 2011 mit uns hinbekommen haben. Das haben die Eagles 2018 hinbekommen. Ist das Rezept von den Bucks gegen Mahomes gewesen. Das ist ein Gameplan, der sich gegen diese Sorte an Quarterback einfach bewährt hat und der eben oft funktionieren kann. Kann natürlich auch sein, dass wenn du einen All-Time-Quarterback hast, das dann halt nicht funktioniert. Das habt ihr dann 2013 und 2014 gemerkt.
Ja.
In einem Jahr ist es der Blowout und im anderen Jahr hast du das herzzerreißend verloren.
Ja, genau.
Mit welcher Art Gegner fühlt ihr euch unwohl? Es ist der Superhero-Quarterback. Also das ist als Fan, ich kann mir nicht vorstellen, wie frustrierend das als Defense-Spieler sein muss, wenn du einen Quarterback siehst, der 10 Yards zurückläuft, 10 Yards nach vorne läuft, 10 Yards zur Seite läuft und dann getackelt wird und währenddessen noch in die Luft springt und das Ding 30, 40 Yards über den Platz schleudert und der trotzdem gefangen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, wie frustrierend das sein muss. Also ich weiß, wie frustrierend es als Fan ist. Und das ist einfach, und es ist vor allem auch die Sorte Gegner, die eben den Typus Defense, den die Patriots spielen, auch funktioniert. Weil Patriots sind immer sehr gut gecoacht. Das heißt, die machen ihre Assignments. Und dann so ein sehr systematischer Gegner, der arbeitet den Ball langsam nach vorne, aber der kriegt keine Deep Plays und so weiter. Aber so ein Superhero-Quarterback, der läuft halt 5 Sekunden im Backfield rum. Und irgendwann bricht jede Coverage im Spielfeld, bricht halt einfach zusammen. Und dann kassierst du ein Dick Play? Ein Big Play.
Das ist doch noch schön.
Genau, kassiert man ein Big Play und läuft auf einmal hinterher.
Ja. Okay, dann noch auf die andere Seite des Balls geguckt und auf die andere Seite des Erfolgs. Was sind eure Ways to Win und was muss auf jeden Fall passieren, damit ihr ein Spiel gewinnen könnt?
Ich würde das bei den Seahawks ganz einfach so sagen, wenn die Seahawks blitzen müssen.
Müssen wir nicht.
Werden wir ja dann sehen. für den Fall, dass sie blitzen müssen, oder beziehungsweise konstant blitzen müssen, um Pressure zu generieren. Natürlich wird es vielleicht immer mal wieder einen Blitz geben, einfach mal bei einem Third Down oder sowas, um da mal situativen Druck zu erzeugen. Aber dann kann es wirklich gut sein, dass Drake dann ein gutes Spiel hat. Weil dann geht der Ball entweder schnell raus oder es kommt ein Williams aufs Spielfeld und dann kommt die Bombe. Ja, und da ist halt, und das auch das Coaching von den Patriots im Regelfall dann auch gut genug, um das Situation zu erkennen, das an Drake durchzugeben, und auch Drake ist gut genug, um das zu erkennen und alleine zu regeln. Deswegen, das ist, würde ich sagen, so der Nummer 1 Weg, wenn die Patriots Offensive Line ihnen bei, ich weiß nicht, bei 3/4 der Snaps irgendwie frei hält. Dann wird es für die Seahawks, denke ich, schwierig. Aber ja, es gibt da auch andere Wege. Und ich würde sagen, das ist so das wichtigste Szenario, wo ich in der Nacht drauf gucken werde, wie verhält sich die O-Line, was passiert da.
Dann habe ich gesehen, als die All-Pros veröffentlicht wurden, dass ihr einen All-Pro-Returner habt. Mhm. Das heißt, wir müssen Angst vor eurem Return-Game haben.
Vor unserem Punt-Return-Game, ja. Kick-Return war so, ne, so semi. Das Kicking-Game ansonsten, ich wüsste nicht, wer ein schlimmeres Spiel gehabt hat, jetzt gegen die Broncos, unser Panther oder unser Kicker. Ich weiß nicht, wer schlimmer war.
Weil beide schlecht waren.
Weil beide katastrophal waren. Also okay. Unser Panther hat einen net 20 Jahre Punt gehabt.
Okay, das ist unser Netzmannschaft.
Also, und unser Kicker hat auch, glaube ich, einen 35 Jahre verschossen oder sowas. Ich meine, da begann schon der Schneesturm und der 20-Jahr-Punt war auch in den Wind rein, okay. Trotzdem, war auch während der Saison jetzt nicht so gut. Also unser Kicker ist auch ein Rookie-Kicker. Also ist jetzt auch nicht so, als ob da jemand ein Veteran mit Erfahrung stehen würde. Heißt, bei Kickern finde ich nicht ganz so viel, aber okay. Marcus Jones, ein Punt-Returner, der ist überragend. Der ist halt auch schon seit 2-3 Jahren überragend in der Rolle. Ich weiß jetzt nicht, ob der davor in den Saisons schon mal ein All-Pro-Team als Returner erreicht hat. Ist ja oft so, dass du eher dann so Accolades bekommst, wenn dein Team dann halt auch gut ist. Und der war halt einfach in den letzten Jahren bei einem Scheiß-Team. Und ja, das ist so das, was raussticht. Und getragen wird dieses Team von der Offense und der Defense gleichzeitig. Das ist jetzt nicht so, als ob ich sagen würde, hier ist mehr und hier ist weniger. Wenn ich sagen würde, in der Regular Season war es vielleicht ein bisschen mehr die Offense und in den Playoffs haben wir jetzt auch schon gehört, war es definitiv die Defense.
Ja. Okay, ich glaube, wir wären von meiner Seite aus soweit durch. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Du hast jetzt natürlich noch die Gelegenheit, uns noch was mitzugeben, was dir vielleicht noch aufgefallen ist oder so. Genau, und mach das mal gerne, wenn du noch was hast. Ansonsten können wir dann gleich noch zum Two-Minute-Warning kommen.
Ich hatte noch eine Observation, die mir jetzt die mir im Laufe der Saison jetzt so ein bisschen mehr aufgefallen ist und jetzt auch in den Playoffs. Dieses Team hat extrem viele, also die Patriots haben extrem viele Parallelen zu dem 2001er Patriots-Team. Das ist das Team, das den ersten Super Bowl gegen die Greatest Show on Turf damals gewonnen hat. Wenig Blue-Chip-Talent, junger Quarterback, der am Aufblühen ist. Das trifft auch auf Brady in der Saison zu. Der hat eine sehr gute Saison gespielt. War auch seine erste Starting-Saison. Der war die Saison, wo Bledsoe sich nach 2 Wochen verletzt hatte.
Ja.
Defensiver Head Coach. Es sind kaum bekannte Spieler in der Offense. Es wird wahrscheinlich kaum jemand sagen können, wer diese Touchdowns im Super Bowl damals gefangen hat. Gute Defense mit Star-Cornerback. Christian Gonzalez, Ty Law. Und in den Playoffs ist es jetzt mir tatsächlich noch mal ein bisschen mehr aufgefallen. Jetzt nicht nur wegen des Wetters, weil da hatten wir ja auch das Tuck-Rule-Game gegen die Raiders, das war ja auch im Schneesturm. Aber die Defense spielt ein absolutes Next Level. Die Offense ist nicht gut, aber macht wenig Fehler. Und man erkennt es wird so gecoacht, um das nächste Spiel zu gewinnen, um das nächste Play zu gewinnen, den nächsten Drive zu gewinnen. Das ist die Art und Weise, wie die Patriots damals schon gegen die Raiders gewonnen haben oder gegen die Steelers im Championship Game. Und auch einfach zu sagen, okay, ist zwar heute nicht mehr legal, aber die Rams Receiver, okay, jedes Mal, wenn die releasen an der Line of Scrimmage, dann halten wir die halt einfach fest. So. Wäre jetzt heute nicht mehr legal, war es damals. Und da hat man ausgenutzt und hat halt diese Offense so runtergefahren. Und da habe ich wirklich Ähnlichkeiten zu diesem Jahr gesehen. Wenig offensive Production in den Playoffs, Defense überragend. Und wer weiß, vielleicht sehen wir den Game-Winning Drive von Drake May.
Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wir werden das nächste Woche dann nochmal analysieren, wie wir unsere Chancen gegen die Patriots sehen. Ich mache jetzt gar keinen Two-Minute-Warning mehr. Ich habe nämlich nur noch zwei kurze Infos zum Schluss, die ich euch mitgeben wollte.
Eine kurze Sache noch.
Ja.
Der Coaching-Staff, der jetzt die Patriots coacht, war damals schon komplett da.
Als Spieler
als
teilweise.
Spieler, noch. Assistants und so weiter. Aber ja, die waren damals da. Die wissen, was sie tun müssen.
Ja, es spricht schon für enorme Personalkontinuität. Auch wenn man zwischendurch mal irgendwelche Leute wohin anders verliehen hat. Genau, zwei Infos noch für euch. Zum einen, wenn ihr German Seahawkers-Mitglieder seid und zum Super Bowl fahrt, dann gebt uns gerne Bescheid, beziehungsweise wir haben eine Gruppe für euch gegründet, damit ihr euch untereinander abstimmen könnt und damit ihr euch vor Ort treffen könnt. Wir haben einiges an Medienanfragen bekommen, sowohl aus den USA als auch aus Deutschland und auch deutsche Medien, die in den USA berichten werden. Da könnt ihr, wie gesagt, sehr gerne euch bei uns melden oder direkt in die Gruppe kommen. Link dazu findet ihr im Newsletter, den ihr schon im Postfach habt, wenn diese Folge erscheint. Und ansonsten gibt es noch einiges an Watch-Partys, teilweise für die German Seahawks organisiert, teilweise mit Leuten von uns, die auf jeden Fall dabei sind. Da gibt es eine Liste, die werden wir auch im Newsletter verlinken. Cool, also einfach mal in euer Postfach rein, da gibt es noch einiges an Infos zur Super Bowl-Woche. Ansonsten, wie gesagt, Max hatte das letzte Woche schon angedeutet. Wir werden jetzt noch zwei weitere Folgen haben. Die kommen dann in der kommenden Woche raus, aller Voraussicht nach, denen wir uns noch ein bisschen mehr mit dem Team beschäftigen, mit dem Super Bowl beschäftigen werden und natürlich dann auch mit den Fragen rund um Matchups, rund um Verletzungen und alles, was wichtig ist vor dem Spiel. Guckt immer wieder auch gerne auf die Homepage. Wir haben da auch einiges an Texten noch geplant. Wollen mal ein bisschen zurückgucken auf die Super Bowl History der Seahawks. Wollen ein bisschen gucken auf das Rahmenprogramm, was es in San Francisco so geben wird. Und natürlich auch da nochmal schriftlich sowohl die Offense als auch die Defense der Patriots analysieren. Und dann diesmal nicht gemeinsam, weil David das vermutlich nicht mitsprechen wird, verabschiede ich euch mit einem Go Hawks!
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.